Okay, vielen Dank, Rainer, für die Vorstellung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich habe keinen Vortrag im klassischen Sinne, sondern wirklich das, worauf ich mich vorbereitet habe, ist verstanden als ein Beitrag für einen Workshop und zur Diskussion. Und ich hoffe, dass es auch zur Diskussion anregt. Es ist ganz sicher auch angreifbar. Also ich habe so 30 Minuten und dann zwei Beispiele und dann müssen wir sehen, ob es zu lang wird. Dann bitte sagen, jetzt reicht jetzt. Ich möchte meinen Diskussionsbeitrag einhängen an einem Gedanken des Call for Papers. Zum einen ist dort von medialen Möglichkeitsbedingungen des Denkens die Rede. Damit wäre der Genitiv im Titel unseres Workshops das Denken der Medien nur als Genitivus Objektivus zu verstehen. Die Medien bedingen unser Denken, prägen es sicherlich auch, aber denken nicht selbst, sind nicht selbst aktiv denkend. Dass man dabei nicht stehen bleiben kann, ist aber auch im Call for Papers schon angedeutet, wenn es in dem übernächsten Satz heißt, eine Epistemologie der Medien lässt sich der Sache nach nur als Medienphilosophie ausführen, die das Verhältnis zwischen der Reflexivität des Denkens und der Reflexivität der Medien zu bestimmen versucht. Es wird also den Medien etwas zugesprochen, dass sie mit dem Denken teilen, Reflexivität. Mich hat das dazu gereizt, darüber nachzudenken, was eigentlich passiert, wenn wir das Denken der Medien als einen Genitivus Subjektivus verstehen, was das für den Begriff des Denkens und für den Begriff des Mediums heißen könnte. Das hat damit zu tun, dass ich den Eindruck habe, dass wir mit der Annahme, Denken sei etwas, das für Menschen typisch sei und vielleicht noch für höher entwickelte Tiere, nicht weiterkommen. Darin steckt eine Vorstellung, die Denken mit einem bestimmten Konzept des Menschen oder sogar einem bestimmten Konzept von Subjektivität verknüpft. Reflexivität, Selbstbezogenheit oder Selbstzentrierung, damit letztlich auch Identität des Subjekts, das nicht zugleich Objekt ist. Auch wenn wir vielleicht zugestehen würden, dass uns die Sprache ebenso denkt wie wir die Sprache, fällt es uns doch schwer, diese Subjekt-Objekt-Positionierungen aufzugeben. Um es nur anzudeuten, ich muss noch einschränken, dass mein Titel etwas groß daherkommt, also Ökologie, Ethik und neuer Materialismus. Ich werde wahrscheinlich eigentlich nur versuchen, das Erste ein bisschen näher anzureißen, das Zweite und Dritte, also Ethik und neuer Materialismus, werden weitgehend implizit bleiben. Trotzdem noch ein kurzes Wort, also zu dem neuen Materialismus. Was ich damit andeuten wollte, wir können mit diesen Positionierungen und den damit verknüpften Zuschreibungen von passiv und aktiv, glaube ich, nicht weitermachen. Was der alte Materialismus etwa in deiner vulgärmarxistischen Fassung meinte, dass die Umstände unser Denken bestimmen, trifft sicherlich nicht zu. Aber im neuen Materialismus, denke ich, geht es darum, dass allem etwas, so etwas wie eine Agency zukommt, auch den Dingen. Für den Begriff des Denkens bedeutet das, Denken ist der gesamte Komplex der Erfahrung, Horizont wie individuelles Ereignis. Und vielleicht sogar ein Jenseits des Horizontes, etwa in der Weise, wie Jacques Derrida Wissen und Glauben miteinander verschränkt. Oder, wenn auch in einem ganz anderen Argumentationszusammenhang, Gilles Deleuze, das Einzigartige und das Virtuelle oder das Ereignis und das Virtuelle miteinander zusammendenkt. Doch der Reihe nach. Wenn wir über unser Denken sprechen, gehen wir in der Regel davon aus, dass es sich als etwas Subjektzentriertes verstehen lassen sollte oder zumindest als etwas, das überhaupt zentriert ist. Sicherlich würde ich zögerlich zustimmen, wenn man, wie im Call for Papers, Denken als etwas versteht, das eine Art von Reflexivität hat. Zögerlich deshalb, weil wir Reflexivität gemeinhin als etwas denken, das von etwas ausgeht und zu ihm wieder zurück. Also etwas, das mehr oder weniger wie ein Spiegel formuliert. Der Begriff erheischt also die Annahme, da sei etwas, das so etwas wie eine Identität hat, selbst wenn wir dann spätestens mit Lacan wissen, dass es die Identität des anderen ist. Denken aber ist prozessual. Es gibt keinen Rückbezug des Denkens. Es gibt eher so etwas wie eine Selbstaffektion, also eine Prozessualität von etwas, das sich ständig verändert. Panterei, alles fließt. Ein Heraklit zugeschriebener Aphorismus. In den überlieferten Fragmenten finden sich verschiedene Formulierungen Heraklits. Die wohl bekannteste: Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Der Aphorismus, Sie kennen das alle, hat eine lange intertextuelle Geschichte. Ein Beispiel: Goethe nahm ihn auf 1806, also im Alter von 57 Jahren, in seinem Gedicht Dauer und Wechsel. Ich zitiere zwei Strophen. Gleich mit jedem Regengusse ändert sich dein holdes Tal, ach, und in demselben Flusse schwimmst du nicht zum zweiten Mal. Er liest das Panterei mit melancholischem Beigeschmack, also als einen Ausdruck für Vergänglichkeit, und setzt dann am Ende des Gedichts hinzu: Danke, dass die Gunst der Musen Unvergängliches verheißt, den Gehalt in deinem Busen und die Form in deinem Geist. Also gleich zwei Illusionen, die Goethe bemüht, um sich gegen den Fluss zu wappnen. Die Vorstellung einer Substanz des Subjekts, eines Gehalts im Busen, und der Differenz zwischen der Form als etwas Unvergänglichen und dem Inhalt. Beides, denke ich, ist schon damals reichlich altbacken. Man muss vielleicht nur daran denken, was Kleist in eben diesem Jahre 1806 schreibt: Den zerbrochenen Krug, Amphitryon, Penthesilea. Der zerbrochene Krug ist ein Mustertext für jede Theorie der Performativität. Amphitryon, und da läuft die Vorstellung einer Differenz von Form und Inhalt. Zug ist ja ebenso Kraft wie Form. Und die Dramenheldin Penthesilea ist Subjekt sicher, aber nichts an ihr ist Substanz. Alles ist Begehren, Affekt, so sehr, dass sie sich mit dem Affekt unmittelbar töten kann. 120 Jahre später beginnt auch Alfred North Whitehead sein Kapitel Prozess in Prozess und in Process and Reality mit dem Panterei. That all things flow is the first vague generalization which the unsystematized, barely analyzed intuition of man has produced. Whitehead unterscheidet im Weiteren zwei Weisen des Fließens. Eine, die auf eine Konstitution des besonderen Seins gerichtet ist und von ihm Concretions genannt wird, was in deutscher Übertragung ziemlich problematisch mit Konkretisierung übersetzt wird. Concretions bedeutet wörtlich zusammen, also konwachsen, Concretions, ein im Übrigen in der Biologie geläufiger Begriff, und eine Weise des Fließens, die er Transition nennt. Sie beginnt in dem Augenblick, in dem ein Ereignis, ein Subjekt, eine Einzigartigkeit in neue Relationen kommt, zum Superjekt wird, wie das dann bei ihm heißt. Und das ist selbstverständlich im Augenblick ihres Erscheinens selbst. Für den Gebrauch im Kontext meines Arguments ist es wichtig zu sehen, dass beide Weisen des Fließens nicht als Gegensätze zu verstehen sind. Denn auch das, was als individuelle Einheit zusammenwächst, schließt sich nicht ab, sondern bewahrt eine Beziehung zum Universum der vielen Dinge, die es seiner Konstitution unterordnet. Und es steht auch nicht im Widerspruch zu der zweiten Art des Fließens, zur Transition. Denn das, was neu als individuelle Einheit entstanden ist, geht in diesem Augenblick auch wieder neue Beziehungen ein. Es geht also um ein Denken, dass das, was als Ereignis aus einer Realität erwächst, selbst sowohl in seiner Aktualität nicht von dem trennt, das dadurch nicht in das Ereignis eingegangen ist, aber seine Umwelt bildet, wie auch nicht von dem, was seine neue Umwelt zum Kosmos der anderen Ereignisse geworden ist. Each actual occasion defines its own actual world from which it originates. No two occasions can have identical actual worlds. So lautet Whiteheads Fassung des Aphorismus von Heraklit. In den letzten Jahren haben Neurowissenschaftler, das ist, denke ich, bekannt, eine eigene Version dieses Satzes von Heraklit formuliert: Man denkt niemals mit demselben Gehirn. Man kann nie denselben Gedanken zweimal haben, weil das Gehirn sich mit jedem Denken selbst verändert. Wird Whitehead formuliert: Jeder Gedanke ist ein Ereignis, das auf seine Bedingungen zurückwirkt und mit neuen Ereignissen in Bezug steht. In den Neurowissenschaften wird dies die Plastizität unseres Hirns genannt. Der Begriff der Plastizität ist, etwa durch die Arbeiten von Catherine Malabou, in den vergangenen Jahren auch zu einem zentralen philosophischen Begriff geworden. Das Prinzip der Plastizität ist mit der Vorstellung der Reflexivität, glaube ich, wenig kompatibel oder nur eben schwer kompatibel. Und versteht man Plastizität im Lichte von Whiteheads Arten des Fließens, dann wird noch mehr deutlich, es ist nicht nur als Reflexion zu verstehen, auch der Selbstbezug, oder nicht nur nicht als Reflexion zu verstehen, auch der Selbstbezug oder die Selbstaffektion ist nur ein Aspekt des Vorgangs, der eigentlich vom Bezug auf das, was mit zu den Bedingungen gehört, aber keinen Eingang gefunden hat in das Ereignis, in keinem Augenblick in ihm keinen Ausdruck gefunden hat, aber seine Umwelt darstellt, nicht zu trennen ist. Und im Augenblick, in dem das Ereignis geschieht, ist es in einer Konstellation zu anderen Ereignissen, die es wieder in einen Übergang hineinziehen. Leider kommt Astrid Däumer-Mankowski nicht, weil ich hatte im Programm gelesen, dass sie sich auch auf den Begriff der Diffraktion beziehen wollte bei Donna Haraway und Karen Barrett. Ich denke, dass dieser Begriff der Diffraktion genau eigentlich auf so ein Problem antwortet. Und es ist schade, weil, ne, weil ich gerne gesehen oder gerne gewusst hätte, wie sie eigentlich, ob sie das so ähnlich sieht. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück und versichere mich einiger paralleler Argumentationen, um zunächst Whiteheads Concretions etwas weiter begrifflich zu umkreisen und mir selbst erstmal auch verständlich zu machen. In der Concretions findet ein individuelles Ereignis statt, das mehr ist als die Ereignisse, zu denen es geführt hat. Insoweit aber wirkt das individuelle Ereignis auch auf seine Umwelt. Gleichzeitig können wir ihm aber auch so etwas zuschreiben wie eine Selbstaffirmation, eine Art innere, immer nur spekulativ zu fassende Dimension seiner eigenen Ereignishaftigkeit. Das gilt auch für das Denken. Das singuläre Ereignis hat bei Whitehead also durchaus schon die Dimension des Avenir, des Kommenden, die etwa von Derrida vor allem in den späteren Schriften für das Ereignis betont worden ist. Doch auch hierfür wäre Reflexivität zur Beschreibung des Denkens ein etwas irreführender Begriff, weil die Selbstaffektion nur dann möglich ist, wenn sich die Bewegung oder der Prozess des Denkens dem anderen aussetzt. Es kommt also nicht nur nicht zurück, was ich da reflektieren soll, es kommt auch als anderes wieder. Oder besser gesagt, es hat nie als eines begonnen. Concretions ist Ereignis und Heterogenese. Letzter Begriff ist ja für Theorien der Entstehung der Subjektivität von einiger Bedeutung. Von besonderer Schwierigkeit ist auch hier eine Vorstellung von Reflexivität und Selbstreferenz aufrechtzuerhalten, wenn etwas sich aus einem Ereignis herausbildet. What is most difficult to bring out here is that these materials on the basis of which subjective processes of self-reference may be set off are themselves radically heterogeneous, if not heteroclite, elements. The rhythms of lived experience, obsessive refrains, identificatory emblems, national objects, transitional objects, fetishes of all sorts. Das ist Félix Guattari in dem zuerst 1989 erschienenen Band Schizoanalytic Cartographies. Guattari entwickelt den Begriff der Heterogenese in kritischer Bezugnahme auf den Begriff der Autopoiesis bei Francisco Varela, der diese Kritik dann ja auch selbst übernommen hat. Mark Bean Hansen hat diese Distanzierung Varelas vom bei Niklas Luhmann systemtheoretisch verkommenen Begriff der Autopoiesie oder der Autopoiesis eigentlich sehr schön beschrieben und den Begriff der Heteropoiesis ins Spiel gebracht, der sich schon bei Umberto Maturanas und Varelas De Machinas y Seres Vivos von 1972 findet. Und da auch schon in Abgrenzung von der Autopoiesis biologischer Prozesse auf das Soziale bezogen wird, auf den Space of Human Design, wie es in der englischsprachigen Ausgabe heißt. Was also von ganz zentraler Bedeutung ist, wenngleich es sich vielleicht leichter sagt, als es wirklich zu denken ist, dass Selbstbezug nichts mit Identität zu tun hat, in seiner Heteropoiesis wie in allen weiteren Phasen seiner Entfaltung. Selbstbezug ist eine Prozesseigenschaft, aber keine Identitätskategorie und auch keine Kategorie einer Systemtheorie, die die Heterogenität der Bedingungen des Ereignisses nicht wirklich beachten kann. Und als Prozess, nicht als Identität, möchte ich wissen, wie gesagt, oder Wissen und Denken auch verstehen. in der Heteropoiesis entstehen und entfalten sich nicht Identitäten, sondern in einem Ereignis verdichtet sich eine Beziehung, sie schließen sich aber nicht ab. Sie behalten ihre Heterogenität bei und gehen auch wieder in sie über. Ein anderer wichtiger Begriff in diesem Kontext ist der der Emergenz. Eine Beziehung bringt im Sinne des Begriffs der Emergenz Muster hervor. Muster sind relationale Spannungen zwischen Heterogenem, die eben im Sinne der Selbstaffektion in ihrer Prozesshaftigkeit träge geworden sind, die sich territorialisiert haben, die sich aber gleichwohl ständig verändern und jederzeit in ein neues Spannungsfeld von Affekten geraten können. Ich habe das in einer Linie von Varela und Guattari lange auch so gedacht, auch viele Passagen von Deleuze eigentlich erstmal so verstanden, und auch anderes, also Freud zum Beispiel, seine Begriffe der Urfantasie, der Urverdrängung und ähnliches. Mit Whitehead aber ist mir die Begrenzung dieser Weise des Denkens oder der Interpretation auch dieser Texte von Prozessen klar geworden. Der Begriff der Emergenz zielt auf das Ereignis, das nicht linear erklärbar ist und gegenüber seinen Bedingungen eine neue Qualität besitzt. Aber er schneidet es von dem ab, mindestens tendenziell ab, was seine Umwelt ist. Die Umwelt, zu der es selbst in Bezug steht als das, was dazugehört, ohne aktualisiert zu sein. Auch das, was aktiv ausgeschlossen ist und damit ins Innere des Ereignisses selbst gehört. Also es sind zwei unterschiedliche Größen, glaube ich. Und auch gegenüber dem, was aus dem Ereignis sofort wird, ein Teil eines neuen oder veränderten Zusammenhangs, verstellt der Begriff der Emergenz ein Stück den Blick, auch wenn er das Ereignis vielleicht nicht davon abschneidet, wie von seiner Geschichte. Nun kann man einwenden, für die Entstehung des Selbst, wie sie in der psychoanalytischen Entwicklungstheorie, etwa von Daniel Stern, auf den sich Guattari in Chaos Moses ja fast enthusiastisch bezieht, beschrieben wird, mag das ja noch einsehbar sein für physikalische Versuchsanordnungen, wie etwa das Doppelbalg-Experiment, auf das Astrid sicherlich eingegangen wäre, auch. Aber was bedeutet das für komplexe kulturelle Konstellationen? Ist es darauf anwendbar? Ich würde antworten gerade darauf. Heteropoiesis und auch Heterogenese ist ja letztlich noch immer ein Denken, das sich auf das Subjekt bezieht, auf seine Entstehung und auf die Bedingungen seiner Entwicklung. Es ist letztlich entweder ein zentriertes Denken oder zumindest ein System-Umweltdenken. Wenn aber unser Leben als eine Menge von Assemblages, von vielen einzelnen Beziehungen oder Intensitäten verstanden werden kann, wenn es so etwas ist, wenn wir es so verstehen sollten, von Beziehungen und Intensitäten, die parallel existieren und die, bevor sie vielleicht so etwas wie einen Organismus bilden, jeweils eine weitgehende Autonomie haben und dass auch das, was wir Denken nennen oder Bewusstsein, eben nur eine dieser Beziehungen ist oder vielleicht besser nur ein Knäuel oder ein Geflecht dieser Beziehungen. Denn Denken ist ja sicher selbst kein Vorgang, der kontinuierlich an einem Strang folge. Es gehört zum Rand unserer subjektiven Erfahrung zu merken, wie wir immer wieder versuchen, parallele, in einem starken Sinne gleichzeitige und damit auch autonome Vorgänge, die wir Gedanken und Gefühle nennen, zu bündeln. Und die Neurowissenschaften machen uns klar, dass das nicht nur zwei oder drei Gedanken sind, sondern sehr viel mehr, die autonom organisiert sind und sich dann verknüpfen. Die Metapher des Netzwerkes zur Beschreibung dieses Vorgangs ist etwas irreführend, da das Netzwerk voraussetzt, dass es Einheiten gibt, die miteinander verbunden werden. In unserem Denken sind diese Einheiten aber selbst schon Ereignisse, die aus Relationen entstehen. Nun verbleibt, hervorgerufen durch die Versuchsanordnung, die neurowissenschaftliche Forschung weitgehend bei der Analyse dessen, was im Hirn passiert, verbleiben sie gewissermaßen bei dem, was im Hirn passiert, also bei dem, was durch unseren Schädel begrenzt ist. Man versucht, ich sage mal äußere Sinnwahrnehmungen zu kontrollieren, Sinneswahrnehmungen zu kontrollieren, um genauer beobachten zu können, was aufgrund dessen im Inneren passiert. Das ändert sich nicht grundlegend etwa in neueren Forschungsrichtungen wie der Cultural Neuroscience. Ihr Untersuchungsfokus bleibt im Gehirn, auch wenn er das Plastizitätspostulat ernster nimmt als andere Richtungen der Neuroscience und davon ausgeht, dass verschiedene kulturelle Praktiken auch zu verschiedenen Netzwerken in unserem Gehirn führen. Eine bekannt gewordene Unterscheidung in dieser Richtung hatte etwa aufgezeigt, dass es eine Differenz in der Architektur des Denkens zwischen Europäern und Japanern gibt, wenn in sprachlichen Äußerungen vom Ich als Subjekt oder vom Wir als Subjekt ausgegangen wird. Die Art der Differenz zwischen Ich und Wir lässt sich gewissermaßen neurowissenschaftlich auch als kulturspezifische Differenz, kulturspezifisch geprägte Differenz nachweisen. Das Problem auch der Cultural Neuroscience ist, dass sie keinen ökologischen Begriff von Kultur hat und damit auch keinen Begriff des Mediums. Auch hier würde ich versuchen, zwei Argumente anzuführen. Das erste ist, dass die Zentrierung von Denken auf das Subjekt zu einem großen Teil eine Illusion darstellt und da, wo sie tatsächlich erfolgt, auf einer Unmenge an Vorgängen beruht, die nicht zentriert sind. Und das gilt für eine kleine Wahrnehmung, Beziehung, wie auch für sehr komplexe. Vom Geräusch der Klimaanlage, das ich höre, ohne es zu hören, über die Stimme, die ich kenne, ohne je zu wissen, woran, oder die ich erkenne, ohne zu wissen, woran, bis hin zu meinem Verhalten in diesem Raum, den man als mehr oder weniger angemessen empfinden mag. Ich habe Wahrnehmung, Beziehung in meinem Text hier in einem Wort zusammengefasst, und zwar mit Blick auf das, was Whitehead Erfahrungsereignis nennt. Wichtig ist, was ich oben schon erwähnt habe, das, was den Rand des Ereignisses ausmacht, seine Umgebung ist vielleicht so zentral wie das, was seine statistische Mitte ist. Eine Stimme erhält ihren Klang nicht durch das mittlere Feld an Frequenzen, die sie besetzt, sondern durch die Ober- und Untertöne, die beim Sprechen zu einem Klangereignis zusammenwachsen. Inklusive natürlich der Resonanz im Körper, die mitschwingen. Das bedeutet Dezentrierung oder Moment. Also noch ein weiterer gewissermaßen Punkt an diese Dezentrierung angeschlossen. Wenn die Untersuchung zutrifft, dass die Relation der Selbstorganisation, insbesondere im Hinblick auf die Ich-Wir-Differenz, sich in kulturspezifischen Differenzen der Netzwerke unseres Hirns auswirkt, was wie gesagt offensichtlich nachgewiesen werden kann, dann entspringt das ja nicht einer inneren Selbstorganisation und jedenfalls nicht alleine, sondern eben einer komplexen Verschränkung von innen und außen. Dann kommen die gesellschaftlichen Relationen in den neuronalen Vernetzungen zum Ausdruck. Dann sind diese Vernetzungen ein Ereignis, das nicht nur vom Subjekt her gedacht werden kann, sondern auch von den gesellschaftlichen Beziehungen gedacht werden muss. Also als ein komplexes Bündel eines Netzwerkes, das von den Nervenzellen bis zur Gestaltung von privaten und öffentlichen Räumen reicht und selbstredend Sprache, Habitus, Kleidung, betriebliche und politische Organisationsformen und so weiter einschließt. Das ist, denkt man es in der Weise von Whitehead, keineswegs so banal, wie es klingt. Denn zum einen lässt sich das, was in der Phänomenologie Merleau-Pontys Chiasmus heißt, nun als etwas Zeitliches denken, stärker als das Merleau-Ponty schon tut. Jedes Ereignis hat diese beiden Formen des Fließens, jene, die auf ein Concretions hinausläuft, welches das Ereignis schafft, und ein Fließen, das in dem Augenblick seines Erscheinens schon zu einem Übergang wird. Zwischen beiden Formen aber besteht eine Lücke, welche im Begriff der Plastizität wohl eher zugenäht wird. Eine Lücke, an der genau das Spekulative bei Whitehead einsetzt. Es ist nicht einholbar, was den Gedanken oder irgendwie etwas anderes Singuläres konstituiert, also was ihn konstituiert, denn er ist in dem Augenblick, in dem er sich ereignet, etwas anderes geworden, eine Einzigartigkeit, die ihre eigene Konstitution nur noch spekulativ fassen kann. Aber in dem Augenblick wird auch wieder das Ereignis dieses Gedankens von anderen wahrgenommen, erfahren, von anderen, die nicht unbedingt lebendige Organismen sein müssen. Diese Einzigartigkeit zerstreut sich gewissermaßen. Aber muss ich nicht auch den anderen Interaktionen, die zwischen Organismen oder Dingen geschehen, die Ökonomie, die Bäume, diesen Raum hier, muss ich nicht all das auch als Subjekte, als Handelnde verstehen? Whitehead tut das ja. Es steht untereinander in Beziehung, es nimmt wahr, erfährt, führt zu neuen Ereignissen. Untereinander ebenso wie den Menschen gegenüber. Wo genau kommt nun der Begriff des Mediums ins Spiel? Ich würde ihn exakt in dem Augenblick und in dem Ort ins Spiel bringen wollen, wo es um den Umschlagpunkt zwischen einem allgemeinen Erfassen der Dinge und Organismen, Prähension bei Whitehead, den Kosmos konstituieren und dem je besonderen Erfahrungsereignis, dem Wahrnehmungsbeziehungsding, also der besonderen Einzigartigkeit, die das Ereignis der Individualität ausmacht. Und selbstverständlich kommt der Begriff des Mediums dann auch im nächsten Augenblick ins Spiel, nämlich dem oder dann, wenn es um das Erfassen des Ereignisses durch die anderen Ereignisse geht. Der Begriff des Mediums ist das, was ich brauche, um die je besondere Concretions ebenso zu beschreiben wie die Transition. Sie werden merken, dass eine solche Weise weiter zu lesen ihn nicht nur mit Merleau-Ponty verbindet, wie es übrigens also Hansen ja auch eher explizit macht, auch wenn er irgendwo mal darauf hinweist, dass er eine spekulative Phänomenologie in seiner Lektüre von Whitehead formulieren möchte. Eine solche Weise des Lesens von Whitehead kommt auch, denke ich, durchaus dem nahe, was man mit Differenz, einem Denken der Differenz nach. Und man, ich weiß nicht, wie Christoph, wie du das siehst, aber ich denke, dass die Zäsur der Medien durchaus in so eine Richtung auch zu denken ist. Es geht, um es plakativ zu sagen, nicht nur um die Abwesenheit in der Anwesenheit. Es geht auch nicht nur um das Verhältnis von Chaos und Muster, wie es mit Varela oder auch Catherine Hales, zumindest der Catherine Hales aus How We Became Posthuman, gedacht werden kann. Beides richtet den Blick auf das Ereignis, um seine Emergenz entsubstanzialisiert ist, das sicher, aber denkt das Ereignis zu wenig als Augenblick eines Prozesses, der mit ihm nicht irgendwie abgeschlossen ist, weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft. Und damit bleibt auch der Begriff der Umwelt, der Ökologie, des Mediums in einem vollen Sinne zu schwach. Es geht also bei der Frage der Ökologie und bei der Frage nach dem Verhältnis von Ökologie und Medium darum, sich von einem topografischen Modell zu einem Modell hin zu öffnen, das zeitlich ist. Topografisch gesehen sind wir, wenn wir von der Beziehung her denken, bei Netzwerkmetaphern und Ähnlichem. Zeitlich sind wir bei Emergenz und Ereignis, mit Whitehead gesprochen, auch beim Subjekt. Doch, und da könnte man sich ja durchaus auch auf Derrida beziehen, mit dem Ereignis ereignet sich etwas, das über seinen eigenen Horizont hinausgeht. Das ist im Prinzip der Emergenz auch schon gefasst. Für Derrida hat das Ereignis ja aber auch immer eine Art Messianismus, also etwas, das spekuliert im Augenblick seiner Erscheinung und darauf spekuliert, neue Beziehungen einzugehen, Teil eines gemeinsamen Kosmos zu sein. Dieser Gedanke verbindet wahrscheinlich, also steht letztlich sogar auch hier noch im Raum oder spielt mit. Was verschiebt sich nun wirklich, wenn ich beginne, das Mediumprozess philosophisch zu denken? Es also genau dort situiere, wo es den Übergang des Fließens zum Ereignis und dort, wo es den Übergang des Ereignisses in das Fließen gibt, Concretions und Transitions. Versuchen wir es an einem Beispiel der visuellen Wahrnehmung. Wir können dabei ein ganzes Stück lang James J. Gibsons The Ecological Approach to Visual Perception von 1979 folgen. Sein Buch macht vielleicht nochmals klar, wie eng das ökologische Denken mit dem Prozessdenken verwandt ist. Was Gibson mit aller Nachhaltigkeit verwirft, ist die Idee, the very notion of an image as flattened out object, a sort of pancake of a solid body. Also das Bild ist kein isoliertes Objekt. Ebenso verwirft er jede Idee davon, dass es so etwas wie Kategorien der Wahrnehmung gäbe, seien sie angeboren oder erlernt. Es gibt das Bild weder draußen noch auf einer kleinen Projektionsleinwand im Hirn. Man muss nichts über die Welt wissen, um sie wahrzunehmen. Das Einzige, was für die Wahrnehmung vorausgesetzt werden muss, ist eine Sensibilität im Fließen, im Fluss der Wahrnehmung, Varianten und Invarianten wahrzunehmen. Die Wahrnehmung von Invarianten ist nichts Statisches. Sie geschieht nicht als Fixierung, sondern als ständiger Prozess der Differenzierung. Weshalb auch für Gibson das Subjekt, das sich bewegt, ein viel besseres Beispiel für die Untersuchung ist, weil es eine stete, wenn auch diskontinuierliche Wahrnehmung unseres gesamten Umfeldes gibt, auch dessen, was wir nicht sehen, das, was etwa hinter unserem Rücken ist oder eben auch hinter der Oberfläche der Dinge. The world is not viewed in perspective. Genauso wenig ist die Information, die wir von einem Objekt haben, ein Bild. The information in light to specify something has not to have to resemble it or copy it or be a simulacrum or even an exact projection. Nothing is copied in the light to the eyes of an observer. Not the shape of a thing, not the surface of it, not its substance, not its color, and certainly not its motion. But all these things are specified in the light. Gibson betont immer wieder, dass Wahrnehmung beruht, dass Wahrnehmung nicht auf Schnappschüssen beruhe, sondern auf Wegen. A path does not have to be treated as an infinite set of adjacent points at an infinite set of successive instants. It can be thought of an unitary moment, an excursion, a trip, or a voyage. The medium can be thought of as composed not so much of points as of paths. Here it is, the magical word. Das Medium besteht oder entsteht nicht aus einer Zusammensetzung von Punkten, sondern aus einer Verdichtung von Wegen. Es überträgt kein Bild eines Objektes, sondern es entsteht aus einer Invarianz, die aber nicht von einem fixierten Punkt aus sichtbar wird, sondern aus einer Bewegung. Sie selbst ist Teil der Wahrnehmung. Sie selbst stellt eine kontinuierliche Relation zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung her. Liest man Gibson mit Whitehead, dann kann man vielleicht eine sehr entschiedene Ablehnung gegen eine Vorstellung, dass Wahrnehmung Stillstellung sei, wie man es ja auch bei Bergson formulieren könnte, differenzieren. Also Gibsons sehr entschiedene Ablehnung, er sagt das sehr, sehr entschieden. Was Gibson sieht und überzeugend analysiert, ist, dass Wahrnehmung so etwas wie eine wie die realisierte Beziehung ist, in der es keinen Stillstand gibt, sondern eine Bewegung des In-Bezug-Setzens und In-Bezug-Gesetzt-Werdens. Gleichzeitig muss ich, um den Prozess zu denken, auch das Ereignis des Wahrnehmungserlebnisses einbeziehen. Das ist Unterbrechung, anders, glaube ich, ist das nicht denkbar. Aber es ist in dem Augenblick der Unterbrechung auch wieder Teil eines neuen Prozesses, eines neuen Ereignisses. Concretions und Transition sind Bewegung, dass das Wahrnehmungsereignis, das Einzigartige, das, was bei Whitehead Subjekt heißt, ist Unterbrechung. Unter dieser Voraussetzung würde ich mit dem Satz The medium can be thought of as composed not so much of points as of paths dann auch weiterdenken wollen. Medien sind Paths, Wege, also Verknüpfungen oder zumindest ein zweites Mal, also Verknüpfungen, die zumindest ein zweites Mal gegangen werden. Auch hier gilt selbstverständlich das Panterei, das Prinzip der Plastizität oder in den Worten eines mir sehr lieben andalusischen Dichters Antonio Machado, se hace al camino al andar, man macht den Weg beim Gehen. Medien sind Wege, die sich verdichten, die in der Beziehung zwischen Ereignissen sich ereignen. Nicht der Stuhl hier ist ein Medium, auch ich bin es nicht und auch mein Körper ist es nicht, aber die Bewegung, die entsteht, die Pfade, die entstehen. Zum Medium gehört also das Ereignis des Stuhls ebenso wie das Ding, zu dem es in einer Beziehung der Differenz steht. Das ist ein Stuhl und nicht ein Hocker. Es gehört zum Medium also die Ereignishaftigkeit dieses Dings mit seinen drei Dimensionen und seiner Geschichte. Es gehört zum Medium aber auch unser Wissen darüber, was ein Stuhl ist, mein Körper-Geist-Ding, das sich erinnert und projiziert, erinnert weniger an Bilder des Stuhls, aber an seine Bewegungen mit dem Stuhl um ihn herum. Beides ist immer zugleich Geschichte und Neuanfang. Alles das gehört zum Medium, aber das Medium ist eben mehr als das, es ist das Ereignis der Relation. Oder um es am Beispiel des Körpers nochmals zu sagen, mein Körper, irgendein Körper, ist nicht per se Medium. Aber er realisiert sich, ich realisiere mich durch die Medialität meines Körpers. Ich selbst natürlich auch. Die Medialität meines Körpers ist seine Potenz, selbst immer neues Ereignis von Beziehung zu sein und mit Ereignissen, mit anderen Ereignissen immer neu in Beziehung zu treten. Ich möchte es an einem Beispiel, also natürlich geben Beispiele immer nur einen Teil dessen, oder sind nur für einen Teil dessen brauchbar. Ich möchte es mal an einem Beispiel durchspielen, nämlich dem der Farbe. Es gibt eine lange Diskussion darüber, was Farbe ist. Für die einen ist Farbe eine reine Konstruktion, für die anderen eine Spiegelung der Welt in unserem Kopf. Wir wissen, dass beides nicht stimmt und wir tatsächlich so etwas wie einen mittleren Weg einschlagen müssen. Er eröffnet sich, wenn man Farbe als ein Medium versteht, als Medium und aktives Wissen denken als veränderndes Wissen. Von der Physik her formuliert, gibt es keine Farbe. Es gibt unterschiedliche Wellenlängen von Licht oder Bewegung, unterschiedliche Formen der Bewegung von Teilchen. Und praktisch alles Licht ist eine je sich ereignete Zusammenstellung, eine Concretions von verschiedenem Licht oder eben verschiedener Energie, die in verschiedenen Wellenlängen sich bewegt. Von unserem subjektiven Empfinden her sind wir uns sicher, dass es Farbe gibt. Nur, unsere Augen sehen keine Farben. Was wir als Farben wahrnehmen, ist tatsächlich ein Resultat eines ziemlich komplexen Prozesses der Verarbeitung von Informationen, und zwar einer mehrstufigen, kontinuierlich-diskontinuierlichen und zunächst auch völlig parallelen, aus vielen kleinen Wahrnehmungsereignissen bestehenden Prozesses. Die Zäpfchen unserer Netzhaut sind wohl mit Absorbern ausgestattet, die unterschiedlich stark auf Wellenlängen von Licht reagieren. Doch sind diese Absorber farbenblind? Wir brauchen Licht von mindestens zwei Zäpfchen, um Wellenlängen zu unterscheiden. Ein Zäpfchen alleine kann allenfalls eine Differenz der Helligkeit wahrnehmen, also stark oder schwach gereizt sein, aber eben keine Differenz der Farbe. Es braucht ein zweites Zäpfchen bzw. eine zweite Zelle, die unterschiedlich auf Wellenlängen sensibel ist, damit es möglich wird, Wellenlängen und Intensität des Lichtes zu unterscheiden. Das menschliche Auge hat drei Typen solcher Zäpfchen, aber sie sind nicht Teil eines trichromatischen Schemas, wie man länger gedacht hat, sondern gehören zwei weitgehend autonomen Systemen an, die auch zu unterschiedlichen Zeiten und damit auch in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen, in ganz unterschiedlichen Ökologien entstanden sind. Es gibt ein phylogenetisch älteres System, das mit zwei Farben arbeitet und das sowohl männliche Affen in der neuen Welt wie etwa 2% der Menschen als dominantes Erbgut haben. Sie haben Zellen, die entweder stark auf, für die meisten von uns so empfundenes, violettes oder auf grünes Licht reagieren. Das sind die Menschen, die wir farbenblind nennen. Es ist sehr interessant, dass Mütter von Kindern, bei denen nur diese vom phylogenetisch älterem Erbgut gebildete Sensibilität für die Differenz von Wellenlängen arbeitet, mit diesen sehr gut über Farbe kommunizieren können, wenn sie ihre eigene Wahrnehmung von Farbe in warm oder kalt differenzieren. Neben dieser Zweifarbigkeit des Sehens gibt es auch eine anormale, also nicht so häufige Form der Dreifarbigkeit, die wir in der Umgangssprache mit der Rot-Grün-Blindheit, bezeichnen. Hier sind wohl drei unterschiedliche Zäpfchen vorhanden, aber die Differenz in der Sensibilität zwischen den roten und den grünen Wellenlängen ist zu gering, als dass dies differenziert werden könnte. 6% der Männer haben das statistisch. Es ist nun nicht vielleicht uninteressant zu wissen, ich habe das in Frankfurt gesagt, dass es keine Zellen gibt, die mit besonderer Intensität auf Licht reagieren. Dass die Wellenlängen im Bereich, also auf Licht reagieren, dass eine Wellenlänge im Bereich hätte, den wir rot nennen. Wir sehen niemals rot. Rot ist eine rein konstruierte Farbe, die außerhalb der physischen Sensibilität unserer Augen liegt. Die normale Dreifarbigkeit arbeitet nicht mit den Farben, die wir in unseren Druckpatronen oder Fernsehröhren packen, rot, blau und gelb, sondern mit Ultraviolett, grün und gelb. Der Vergleich mit diesen Geräten zur Herstellung eines farblichen Bildes ist aber auch deshalb irreführend, weil sich unsere Retina nun offensichtlich keine Informationen über drei Sensibilitäten sie gibt keine Informationen über drei Sensibilitäten weiter, sondern zwei, die jeweils aus zwei Subsystemen gewonnen sind. Die erste, eben des älteren Subsystems, und die zweite des neueren Subsystems, das mit Rezeptoren ausgestattet ist, ist die für die Wellenlängen im Bereich grün und gelb sensibel sind. Aus der Verbindung der Ergebnisse beider Subsysteme entsteht dann die Information, die das Gehirn der Mehrzahl der Menschen als Farbe fasst. John Mullen, ein englischer Neurowissenschaftler und Experimentalpsychologe, hat eine spannende These aufgestellt und auch ziemlich plausibel belegt. Danach ist es zur Herausbildung des zweiten Subsystems und damit zur Bildung der Dreifarbigkeit gekommen, als die Pflanzen des Urwaldes, die für ihr Überleben darauf angewiesen waren, dass ihre Früchte gegessen werden, diese von grün zu unterscheiden begannen und so wiederum den Affen, die darauf begannen, diese Differenz wahrzunehmen, bessere Überlebenschancen boten. Mit ein ganz wenig Übertreibung, so schreibt Mullen, one could say that our trichromatic color vision, if not the entire primate lineage, is a device invented by certain fruiting trees in order to propagate themselves. Farbe ist ein in der Umwelt Sein, die Potentialität von Farbe ist im Medium Sein, Farbe ist Ereignis der Relation. Farbe ist nicht gegeben, sondern Fluss eines des Diskontinuierlichen. Mollens These über die Entstehung gibt ein schönes Beispiel, wie das als Geschichte des Mediums Farbe vorgestellt werden kann. Doch ist dies in jedem Augenblick wirksam. Es gibt auch eine lange Diskussion darüber, ob Farbe wahrgenommen werden kann, ohne dass sie in Differenz zu anderen Farben steht. Auch hier liegt die Antwort in der Mitte, beziehungsweise ist die Frage falsch gestellt, weil es immer um eine Beziehung geht. Es ist immer ein Prozess. Wenn wir in einen Raum der Farbe treten, verhalten wir uns dazu. In einer präpersonalen Weise, wir merken es oft gar nicht. Wenn wir zum Beispiel einen der Lichträume von Olafur Eliasson betreten, merken wir, wie uns dieser Raum verändert. Also er konstruiert das natürlich mit einer Intensität, dass wir das merken. Aber genau genommen ist es natürlich auch nicht der Raum, der uns verändert. Der Raum entsteht erst überhaupt dadurch, dass wir zum Licht in einer Relation sind. Diese Relation stellt den Raum her. Deshalb ist ein roter Raum auch ganz anders als ein blauer Raum. Selbst wenn er unter dem Gesichtspunkt der euklidischen Geometrie gleich sein sollte. Also man kann das mit Eliasson machen. Vor ihm hat das James Turrell, glaube ich, in einer ähnlich faszinierenden Weise uns vorgeführt. Es gibt keine Farbe. Es gibt auch keine Farben in unserem Kopf. Farbe ist eine Konstruktion, die aus einer Beziehung zwischen uns und der Welt entsteht. If we enter a room saturated in red light, our eyes as a reaction produce so much green with a delay of approximately 10 to 15 seconds that the red appears much less intense. It is almost erased. Also wenn eine Person 15 Sekunden später in denselben Raum tritt, sieht sie sich in einem ganz anderen Raum als die Person, die schon 15 Sekunden in diesem Raum war. Es ist letztlich derselbe Effekt, den Eliasson da beschreibt, wie der, der entsteht, wenn man länger auf einen roten Punkt schaut und ihn dann wegzieht. Plötzlich ist derselbe Punkt für mehrere Sekunden grün. Das wäre mein erstes Beispiel. Ich hätte noch ein zweites Beispiel, wenn ich das noch bringen soll oder ich weiß nicht, wie ich in der Zeit bin. Ein zweites Beispiel jetzt aus einem noch aus einem ganz anderen Zusammenhang, um es einfach nochmal vielleicht auch für die Diskussion nochmal durchzuspielen. Ein Düsseldorfer Kollege, Stefan Trinkhaus, hat gerade ein Forschungsprojekt über Reality-TV begonnen. Er nimmt als Beispiel die Serie Köln 50667, ein Spin-off von Berlin Tag und Nacht. Seit dem 7.1. dieses Jahres, Werktags auf RTL 2. Um eine Vorstellung zu bekommen, was Reality-TV als Medium verstanden bedeutet, muss man sich von dem Repräsentationsgedanken ebenso vollständig lösen wie von einer Sozialanalyse der Rezipienten. Etwa keine Studie hat bisher belegen können, dass es sich bei Reality-TV wirklich um das Unterschichtsfernsehen handelt, von dem das Feuilleton immer schreibt. Köln 50667 als Medium zu verstehen, bedeutet zunächst, die gesamte Praxis in den Blick zu bekommen. Die Homepage, die Twitter-Einträge ebenso wie die Weise der Produktion mit Laiendarstellern und einem nur grob vorgegebenen Skript. Und es gehört dazu so etwas wie ein spezifisches Verhältnis von Konflikt und Auflösung, von Katastrophe und Überleben. Dann ein Verhältnis von Artikulation und Subjektivität, eine Weise des Mitseins mit den anderen, die sich im gesamten Medium realisiert. Also in dem, was gezeigt wird, wie es gesehen wird, wie es kommentiert wird, wie es produziert wird. Dazu gehören auch die technischen Mittel, die Handys, das Notebook, mit dem Maike nach Berlin skypt, genauso wie die Homepage, auf der sie morgens postet, wie es ihr heute geht, die Kamera, deren elektronische Aufzeichnung solche rasante Produktionen ebenso ermöglicht, wie die ständig schiffende Erzählperspektive der Kamera, die eigentlich sieht in dieser Serie alles so aus, als sei es gerade eben mit einer Handykamera gemacht. Denkt Köln 50667. Zunächst müsste ich einmal sagen, was Köln. Ich habe das relativ frisch geschrieben. Kann sein, dass ich es. Ja. Sorry. Bin jetzt mal aus meinem eigenen Manuskript. Ich müsste kurz noch mal gucken. Ich denke, es macht überhaupt keinen Sinn, über diese Serie zu sprechen, wenn nicht der ganze Prozess in den Blick kommt, eine stete Pre- und Remediation wie man etwa mit Bolter und Grusin sagen könnte, dass eigentlich auf allen Ebenen stets in Bewegung ist. Auf der Ebene, die man früher einmal Produktion nannte, ebenso wie der, die man vielleicht genauso irreführend Rezeption genannt hat. Die enge und vielfältige Rückkopplung, dass die heutige Produktions- und Distributionstechniken erlauben, macht nur etwas deutlich, was, denke ich, in, zumindest im Rückschluss immer schon der Fall war. Eben diese Bewegung von Concretions und Transition als Ereignis. Dabei spielt es meiner Meinung nach prinzipiell auch keine Rolle, ob dieses Ereignis nun als komplexe Netzwerke der Verbindung, wie das Fernsehen, hergestellt wird oder ob es in einer Nachbarschaft stattfindet. Was wichtig ist, ist gewissermaßen die Modalität. In Köln 50667 etwa ist der Spielcharakter zentral. Zwei Dinge sind grundlegend dafür. Das Spiel wird als Kommunikation mit anderen wahrgenommen, weshalb es entlastend ist, selbst wenn sehr bedrohliche Thematiken ständig aufgegriffen werden und gestriffen werden. Und es ist als Spiel verbunden mit der Sicherheit, dass man nie ganz fallen gelassen wird. Es ist immer jemand da, der einen auffängt. Damit stehen wir eigentlich auch in einer Dynamik der Alltäglichkeit und letztlich, glaube ich, ist auch diese Frage wiederum eine Frage des Flusses. Der Affekt ist Unterbrechung, Alltag ist mediale Erfindung der Verknüpfung, Concretions und Transition. Die Geste, die zum nächsten Akt, zum nächsten Ereignis führt. Ich weiß, das ist jetzt alles sehr angreifbar. Ich wollte es einfach nur mal durchspielen, ob es auch mit sowas geht. Im Grunde bestehen Serien wie Köln 50667 nur aus einer Auseinanderreihung von Krisen. Sie sind über mehrere Erzählstränge miteinander verknüpft, sodass es schon Unterbrechungen gibt, aber nie Auflösungen. Die Serie ist also eigentlich so etwas wie eine zur Form geronnener Alltag. Sie stellt die Kontinuität des Diskontinuierlichen wieder her. Sicherlich ließe sich auch noch eine Menge über diese Serie sagen, ließen sich die Form dieses Spiels und der Verknüpfungen weiter zu bestimmen. Ein ganz dominantes Muster der Narration ist, dass die Einzelnen praktisch in jeder Szene in Situationen sind, in denen die Affekte in ihnen, wenn man sagen könnte, durchbrechen, etwas mit ihnen machen, sie als Objekte der Situation agieren, nicht als Subjekte, dann aber wieder von der Gemeinschaft aufgefangen werden. Es gibt zumindest, also soweit ich diese Serie mir angesehen habe, keine Innerlichkeit, keine Entwicklung eigentlich. Es gibt nur eine Art Ausagieren. Es ist sehr nahe dem, was man auch dem Typus Adoleszentenverhaltens beschreiben könnte. Das Medium Köln 50667 bekommt seine Qualität dadurch, dass die Technik der Produktion und die Form der Erfahrung, die Weise des diskontinuierlichen Flusses von Concretions, Actual Entity, also Ereignis und Transition, so sehr ineinander verschränkt sind, dass sie sich gegenseitig im Fluss halten. Okay, so, das wäre im Grunde also das, was ich als Diskussion anbieten möchte, und ich bin gespannt, was Sie damit machen.